Belvedere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer, die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes. Und die Sonne geht im Westen auf, würde ich sagen, an diesem Wochenende, wenn wir in die DEL und in die DEL2 schauen, oder Bernd Schwickerath? Wir fangen natürlich mit der Düsseldorfer EG an, mit dem Weltverein. Nee. Moment.
Was?
Wir nehmen ein anderes Team aus dem Westen als erstes. Sorry. Da ist noch eine größere Stadt so in der Nähe.
Tabellenführer in der DEL oder Tabellenachter oder in der DEL2, was ist denn geiler?
Ja, sagen wir ehrlich. Ja, weiß ich nicht. Da hast du, glaube ich, eine rot-gelbe Brille auf in dem Fall, wenn da der Tabellenplatz 8 in der DEL2 geiler ist. Nee, komm, hey, Kölner Haie.
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn.
Ja, wieder beides am Wochenende gewonnen, 9-5 Tore insgesamt. Ja, man muss sagen, gegen Schwenningen, finde ich, haben sie es ein bisschen schleifen lassen am Sonntag. Ne? Da haben sie ja schon 4-0 und 6-2, glaube ich, oder 6-1, ich weiß gar nicht mehr genau, auf jeden Fall hochgeführt und dann am Ende das ein bisschen über die Zeit gewirkt. Aber ist ja auch kein schlechtes Zeichen, wenn man mal so ein Spiel gewinnt und davor auch ein 3-0 gegen Bremerhaven. Also das sieht schon sehr ordentlich aus, muss man sagen.
Die Haie können es defensiv gut und auch mit Spektakel an diesem Wochenende. Ja, jeweils vor 18.600 Fans, das ist natürlich auch ein absolutes Top, dass beide Heimspiele restlos ausverkauft waren. Insgesamt 6 Siege in Serie in den letzten 16 Spielen gepunktet. Und man muss ja sagen, bei diesen 6 Siegen war Gregor McLeod gar nicht mit dabei. Der ist seit 10. Dezember verletzt, war Topscorer ja auch schon in der kompletten Liga. Und der fehlt, aber sie können es trotzdem kompensieren. Jetzt am Wochenende Maxi Kamara mit...
Moment, Snar fehlt auch noch.
Ja, ne? Genau.
Der ist ja beim Schwenkler Cup und der Ruhr übrigens auch schon getroffen hat. Ne? Also da fehlen die absolut 2 Top-Stürmer.
Absolut. Und dann springen halt andere in die Bresche. Maxi Kamara jetzt am Wochenende mit 3 Toren. Louis Marc Aubry 4 Punkte. Tor, 3 Vorlagen. Aubry in 6 Spielen in Serie gepunktet. 14 Kölner Spieler an diesem Wochenende mit mindestens einem Punkt. Und natürlich Janne Juvonen. Ja, der war jetzt bei allen 6 Siegen zwischen dem Pfosten überragender Goalie auch.
Absolut. Da müssen wir aber rübergehen zu den Flops, denn der Gegner der Haie am Sonntag, ja, er hat sich im letzten Drittel gut zurückgekämpft, aber insgesamt was in Schwenningen los ist, 9 Niederlagen in Serie und das sind ja nicht immer so knappe Dinger wie jetzt in Köln. Ich meine, da sind ja auch mal Sachen bei wie 0-4 gegen Bremerhaven. Okay, jetzt gab es noch ein 2-4 in Iserlohn, da muss man auch nicht zwingend verlieren. Und jetzt gibt es nur noch einen einzigen Punkt Vorsprung auf Augsburg und Augsburg spielt ja auch nicht gerade seit Wochen eine überragende Serie. Also Schwenningen könnte da ein bisschen wieder rausfallen. Ne?
Ja, die haben in dieser Saison erst zweimal mindestens 2 Siege am Stück gehabt. Einmal 3 Siege in Serie, einmal 2 Siege in Serie, auch in der Offensive. Der beste Schwenninger Scorer ist Tyson Spink, 21 Punkte. Das bedeutet Platz 52 in der kompletten Scorerliste.
Ja, schon krass.
Also klar haben die jetzt Eriksson, mit dem haben sie auch verlängert, das ist sicherlich ein Coup. Und sie haben einen guten Torwart, aber sie tun sich halt in der Offensive richtig schwer aktuell.
Ja, bessere Laune, aber doch mittlerweile im Tabellenkeller, würde ich sagen. Also natürlich ist da die Laune nicht überragend, wenn man weit unten steht und abzusteigen droht. Aber Dresden, Frankfurt, Iserlohn fangen alle jetzt regelmäßig an zu punkten. Vor allem Iserlohn, 6 Punkte am Wochenende, war das zweite in der Saison. Allerdings das erste ist jetzt auch schon ein bisschen her, es war Ende November. Und es ist auch schon das dritte Mal in der Saison, dass die 2 Spiele in Folge gewinnen und vor allen Dingen auch zu 0, also auswärts in Straubing zu 0 gewinnen, das muss er auch erstmal schaffen. Ich würde sagen, in Iserlohn ist die Laune gar nicht so schlimm. Wie gesagt, davor gab es den Sieg schon gegen Schwenningen und auch davor gab es ja auch den Sieg gegen Frankfurt. Also klar, da war nochmal eine Niederlage zwischen in Wolfsburg, aber grundsätzlich 3 aus 4 zuletzt gewonnen, 32 Punkte, nur noch 8 Rückstand auf Platz 10. Damit hätte ich jetzt vor einem Monat auch nicht zwingen können.
Schauen die nach oben da schon. Ne? Jetzt haben sie nämlich 13 nach hinten und 8 auf Platz 10, also sind sie näher dran am 10. Platz als am letzten Platz und auch zu Hause wieder erstarkt, würde ich sagen. Ja, 4 Heimsiege in Serie für die Iserlohn Roosters und trotzdem muss man sagen, insgesamt da hinten drin im Tabellenkeller, Dresden hat 3-1 gegen Augsburg gewonnen, Frankfurt 3-1 in München, die davor 10 Heimsiege in Serie eingefahren haben. Also auch die holen Punkte, heißt also aktuell am Tabellenende Dresden 19 Punkte, Frankfurt 29, sind weiter die 10 Punkte Rückstand für die Eislöwen und dann Iserlohn halt mit 32 den Abstand auf Platz 10, hast du schon angesprochen. Und wenn wir da gerade über die Münchner Heimserie gesprochen haben, die geht zwar zu Ende, aber insgesamt muss man sagen, dass München schon auch jetzt richtig, richtig gut drauf ist, hatten eben diese 10 Heimsiege in Serie. Ich würde sagen, das 1-3 gegen Frankfurt ist ein Ausrutscher und dann hast du Antoine Bibeault im Dezember mit 8 Spielen, 7 Siegen, nur 9 Gegentore in 8 Spielen, das bedeutet 1,12 pro Spiel. Nur einmal mehr als 2 Gegentore eben bei dieser Niederlage gegen Frankfurt. 2 Shutouts, 95,6% Fangquote, das sind alles die Zahlen aus dem Dezember. Also der spielt richtig, richtig gut im Tor.
Das ist gut. Guck mal, auf einzelne Leute vom Wochenende seit Weihnachten. Liam Kirk, also ich meine, die Berliner brauchten jetzt auch mal wieder einen Sieg. Also vorher waren es in Folge 4 Niederlagen oder was? Also Berlin, da bin ich ein bisschen skeptisch, haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber zumindest jetzt haben sie ja gegen Nürnberg gewonnen und Liam Kirk am Wochenende mit 3 Toren, einer Vorlage. Und Nick Mattinen, den wir ja relativ weit vorne in der Verlosung zum Verteidiger des Jahres sehen, auch wieder mit 2+2 am Wochenende. Das läuft also auch ganz gut weiter.
Auch noch ein Top an diesem Wochenende finde ich die Verabschiedung von Marco Novak beim Eisbären-Heimspiel. Also das ist dann auch offiziell passiert. Natürlich absolut bitter, dass der seine Karriere hat beenden müssen. Aber wir haben es hier, glaube ich, schon mal angesprochen. Wir diskutieren es auch öfter im Chat mit Sebastian. Nicht nur ein toller Spieler, der auch wirklich ja Deutschland bei großen Turnieren vertreten hat, der sehr erfolgreich war, sondern einfach auch ein sehr, sehr guter Typ. Ich habe jetzt noch nie was mit ihm näher zu tun gehabt, aber ich höre das immer, dass das ein super Typ ist, auch aus Berlin, aus Leuten, die wirklich ja auch enger mit ihm sind. Und du hattest ihn ja in Düsseldorf auch einige Jahre als Gesprächspartner.
Absolut, ja, sehr netter Kerl. Einer, der auch immer spricht, ne? Also klar, sagt man sich immer so leicht, aber es gibt ja wirklich Leute, die haben einfach nach Niederlagen überhaupt keinen Bock zu sprechen oder wenn es generell nicht läuft. Und das ist bei Herrn Novak ganz im Gegenteil so gewesen.
Dann haben wir doch
hin und wieder schon mal Niederlagen, ne?
Ja. Dann haben wir noch das 1017. Hauptrundenspiel von Daniel Pieter, einen neuen Rekord. Ich habe aus der Bissl Hockey Fankurve Unmut vernommen, dass da Gernot Trippke nicht zur Ehrung da war. Jetzt müssen wir, glaube ich, schon mal drüber sprechen, was ist denn nun wirklich der Rekord? Gehen wir auf die Totals, also Hauptrunde plus Playoffs, oder machen wir es wie in der NHL, dass wir auf die Hauptrunde schauen? Bitte eines von beidem, ne? Also es war ja immer klar, Lüdemann ist der Rekordspieler, der hat sowohl Hauptrunde und als Playoffs die meisten Spiele gemacht. Jetzt gibt's es wird dann schon wieder entschieden zwischen Unterschieden zwischen Rekordscorer, Hauptrunde und insgesamt, zwischen meiste Vorlagen, Hauptrunde und insgesamt und so weiter und so fort. Also ja, entscheidet euch für einen, so in Deutschland haben wir es jetzt jahrelang so gemacht, dass halt die totalen Zahlen stimmen und warum soll man das jetzt nochmal ändern?
Ja, ich verstehe natürlich so ein Stück weit das Argument, dass man sagt, ja gut, wenn du halt bei einem schlechteren Team spielst, hast du halt automatisch weniger Spiele und kannst nicht so viel punkten und sowas. Ja, und Pieter hat ja nun mal jahrelang in Krefeld gespielt, wo es halt eben keine Playoffs gab. Hätte er damals schon bei einem Top-Team gespielt, wäre er wahrscheinlich insgesamt jetzt vorne, sowohl bei Spielen als auch bei Toren, als auch, oder sagen wir zumindest bei Punkten. Das ist natürlich sein Los. Andererseits, naja gut, dann schießt halt mehr Tore, dass dein Team in die Playoffs kommt. Ne? Klar, es ist schwer, jetzt einem einzigen das vorzuwerfen. Aber ich finde auch trotzdem, wir sollten insgesamt zählen. Ich finde diese Unterscheidung zwischen Hauptrunde und Playoffs auch komplett Banane.
Dann in die DL2 brauchen wir nur kurz schauen.
Ja, eine Sache noch, wir müssen doch das den Schreiber erwähnen. Ne? Also ne, der ist richtig gut drauf und hört auch gar nicht auf damit. Also ne, wir haben darüber gesprochen, dass er beim Deutschland Cup sagte, er sieht seine Olympiachancen ganz gut, da waren wir skeptisch. Zuletzt, finde ich, hat er relativ viele Argumente gesammelt, auch an diesem Wochenende wieder 2 Spiele in nur 2 Gegentore. Und weil er eins in die Verlängerung ging, oder beide sogar, ich weiß gerade gar nicht, 0,9 Gegentore im Schnitt und eine Fangquote von fast 97%. Also der Junge läuft gerade richtig heiß und ja, wir haben ja nicht mehr so viele Tage bis zur Olympianominierung. Vielleicht wird er doch noch mitgenommen.
DL2 können wir kurz machen, nichts Besonderes. Düsseldorf AG verliert weiter. Nee. Oh, obwohl! Nee, was war denn da los? Also, oh, was war denn da los?
Zeitenwende. Das ist das, was der Ex-Kanzler mal ankündigte. Die Zeitenwende in Düsseldorf hat sich stattgefunden. Also sind wir ernsthaft. 3 Siege in Folge gab es zuletzt im Januar 2024.
Ohne Witz, im Januar 2024?
Gab es zuletzt 3 Siege in Folge. Ja, nicht mehr in der DL2 haben sie es geschafft. Ich muss sagen, die DEG spielt jetzt immer noch kein Zauber-Eis, okay? Aber es ist schon ein ganz anderer Zug im Spiel. Man sieht halt, dass der Trainerwechsel zu Harry Lange da wirklich was bewirkt hat. Auch gestern muss man sagen, ganz souverän war es nicht. Gerade wenn wir gucken, dass Kaufbeuren da irgendwie mit 7:21 Spielern aufgelaufen ist, weil so gut wie alles verletzt ist, was da Rang und Namen hat. Ein anderes Team hätte die Fehler der Düsseldorfer bestimmt besser ausgenutzt. Aber die DEG ist ja selber nicht so gefestigt und jetzt mal 3 Siege in Folge zu feiern, vor allen Dingen endlich mal wieder Heimsiege zu feiern, das ist schon ganz ordentlich. Und gestern, ich meine, für so ein ganz normales Spiel gegen Kaufbeuren mit 8.500 Zuschauer, ich sag mal so, die Stimmung hat sich wieder etwas gedreht in Düsseldorf. Und das liegt auch daran, dass endlich mal die deutschen Spieler angefangen haben, Tore zu schießen. Wir hatten drüber gesprochen, am Anfang waren es eher die Importspieler, sei es ein Hirano, ein Linden, ein Bradford und sowas. Und jetzt kommt auch so ein Simon Thiel, der auf einmal ein Tor nach dem anderen schießt. Luca Tosto ist endlich angekommen. Und selbst so ein Daniel Assavoljuk, von dem ja eigentlich ich zumindest noch nie was gehört hatte vor der Saison, macht gestern mal 2 Tore. Also es wird so langsam, aber wollen wir es nicht übertreiben.
Dann wollen wir doch mal von der Düsseldorfer AG wirklich nach vorne schauen in der Tabelle, in der DL2. Die Star Wars Rosenheim auf dem zweiten Tabellenplatz, die haben jetzt zwar am Sonntag 2-5 gegen Bietigheim verloren, aber davor 6 Siege in Serie und wie vor allem alle sauknapp, alles One-Goal-Games, eins davon nach Shootout, 3 nach Verlängerung, Kassel, Landshut und den Tabellenführer Krefeld geschlagen und ja, eben auf dem zweiten Tabellenplatz. Ein Traditionsclub, der da vorne mitspielt in der DL2. Einer der vielen
Traditionsclubs. Und auch einer, dem ich durchaus zutrauen würde, am Ende das Ding zu schaffen, dass sie aufsteigen können. Ne? Also natürlich sind Krefeld und Kassel nach wie vor die Top-Favoriten. Aber in Kassel die Laune gerade echt nicht gut ist. Und Krefeld gewinnt jetzt auch nicht alles mega souverän. Gestern ja auch 0-0 in Weiden und dann ein Penalty-Schießen noch gewonnen. Trotzdem sage ich, Rosenheim unterschätzt die mir nicht, ne? Die sind zwar noch gar nicht so lange zurück in der DL2, aber es würde mich nicht wundern, wenn die das Ding am Ende dann auch durchziehen. Weil in Kassel hast du irgendwie immer dieses Playoff-Trauma. In Krefeld müssen wir abwarten, wie dieser alte Kader wirklich dann so auch durch die Playoffs kommt. Rosenheim, richtig, richtig heiß.
Weil du dieses 0-0 von Krefeld schon angesprochen hast, war auch ganz geil, dass da Thomas Popisch in der Verlängerung, kurz vor Schluss, Offensiv-Bulli, den Torwart gezogen hat. Ne? Gewonnenes Bulli und dann geht Julius Schulte, der zwischen dem Pfosten war, raus, hat Felix Bick vertreten. Shutout für Julius Schulte, dass dieser Zug von Thomas Popisch hat nicht funktioniert, aber unter dem Strich dann Max Newton mit dem Game-Winner im Shootout. Also 1-0-Sieg für die Krefeld-Pinguine nach Shootouts gegen Weiden. Souverän ist anders, trotzdem gute Aktion von Popisch da zu sagen, hey komm, das probiere ich mal aus beim Offensiv-Bulli.
Ja, da sind wir auch schon mal im Flop, nämlich Weiden 5 Niederlagen in Folge. Das sah ja zwischendurch ganz gut aus. Jetzt sind sie wieder aus den Playoffs rausgerutscht. Zugegeben, nicht alles glatt verloren, auch häufiger mal nach Penalty-Schießen oder eben Verlängerung. Aber 5 Niederlagen in Folge kommen natürlich zum Jahresende nicht so doll. Dann gehen wir aber noch auf den Top und das muss diesmal Kaufbeuren sein. Ja, natürlich am Sonntag in Düsseldorf verloren.
Aber das ist halt einfach auch ein Weltverein, da kannst du auch verlieren. Ich meine, wir haben jetzt gerade drüber gesprochen, Siegeserien ohne Ende. Also ich glaube, was hast du gesagt, seit Januar 2024 nicht mehr verloren oder irgendwie sowas?
War 2024. Aber Kaufbeuren hat auf jeden Fall am Freitag wieder ein Spiel gewonnen. Vorher waren es 7 Niederlagen in Folge. Da gab es ein 4-2 gegen Freiburg. Und man darf ja wirklich nicht vergessen, erst ist die Laune da natürlich nicht die beste, wenn man die ganze Zeit verliert. Aber es sind auch wirklich diese ganzen Verletzten. Die haben, wie gesagt, gestern mit 7 U21-Spielern gespielt, hat nur einen Importspieler dabei. Bernhard Ebner auch noch verletzt. Also da ist sehr, sehr viel. Und ich glaube, beide Stammtorhüter sogar verletzt. Und zumindest ein. Also es ist gerade wirklich sehr, sehr schwierig in Kaufbeuren, muss man sagen. Und dass es überhaupt mal wieder einen Sieg gab, ist wichtig. Andererseits, ne, jetzt sind immer noch 7 Punkte Vorsprung auf den Vorletzten und ich glaube nicht mehr, dass die Playoffs erreichen, das heißt, dann wird es Playdowns sein und da müssen die aber trotzdem noch Punkte sammeln, weil sonst hast du Pech und gehst nachher mit 0-2 in so eine Serie rein. Ne?
10 Punkte oder mehr 0-1 Rückstand, 20 Punkte oder mehr Rückstand auf den Gegner in den Playdowns, 0-2 Rückstand, also das ist dann schon auch wichtig.
Und statt jetzt wären es zu Weiden 15 Punkte und durchaus möglich, dass dann noch 5 hinzukommen in den letzten Wochen, ne, der Saison.
Dann schauen wir auf die U20-Weltmeisterschaft, fangen natürlich mit dem Deutschlandspiel an gegen die Slowakei, also an diesem Wochenende gab es ja eigentlich dann 2 Spiele für Deutschland, ne, gegen die USA, 3-6 verloren, hattest du im freien Feed in dieser kleinen Vorschau, die du gemacht hast, dankenswerterweise ja schon angesprochen, das war eine ordentliche Leistung und dann ist der Flop aus deutscher Sicht, das erste Drittel gegen die Slowakei gewesen, 3-19 Schüsse, 3 Schüsse aufs Tor abgegeben, 19 Schüsse in einem Drittel aufs eigene Tor kassiert, 0-2 hinten gewesen und überhaupt nicht reingefunden in die Partie und ich glaube, wir haben nach dem ersten Drittel, haben wir kurz mal geschrieben, ne? Mhm. Und da habe ich dann schon auch gesagt, die Mannschaft ruft bei weitem nicht das ab, was sie kann. Das haben wir dann auch im restlichen Spiel, denke ich, gesehen. Aber meine Frage ist trotzdem, warum hat sie das nicht abgerufen? Also was ist die Erklärung für dieses erste Drittel? Klar, Back-to-Back, um die 17 Stunden nur Pause. Die Slowakei hat zwar auch einen Tag vorher gespielt, aber ein bisschen mehr Pause. Also es ist schon ein Erklärungsansatz, aber dass du dann so unterlegen bist, überhaupt nicht reinkommst ins Spiel, die Zweikämpfe nicht annimmst, immer einen Schritt zu spät bist und keine klare Torschuss hast, das war für mich unerklärlich.
Genau, die letzten 3 Sachen, die du angesprochen hast, sind für mich die entscheidenden. Weißt du, wenn das jetzt einfach mal, wenn viel gegen dich läuft und du irgendwie 4 Mal in Unterzahl bist, dann kann so eine Zahl auch mal zustande kommen. Aber das lag ja nicht daran. Das lag einfach wirklich daran, dass die 0,0 bereit waren, auf dem Niveau Einsatz zu zeigen, wie es die Slowaken gemacht haben. Und die waren in allen Belangen unterlegen, technisch, taktisch, läuferisch, vom Einsatz her. Und das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ne? Es ist kein Geheimnis, dass du mit den USA nicht mithalten kannst, mit Schweden, mit Finnland, mit Kanada natürlich, aber Slowakei, also sind wir mal ganz ehrlich, klar, die Slowakei ist eine alte Eishockey-Nation. Aber wenn wir uns mal ein paar Zahlen angucken, die habe ich mir gerade rausgeschrieben von der IIHF. Ich finde, dann kannst du da nicht so untergehen. Das war erst natürlich, dass Deutschland weiß ich, fast zehnmal so viel oder mehr als zehnmal so viel Einwohner hat und natürlich auch viel reicheres Land ist. Aber auch von den Spielern her. Deutschland hat bei den Männern, zumindest laut IHF-Zahlen, knapp 7000 Spieler. Die Slowakei hat 1500. Jugendspieler, Deutschland auch fast doppelt so viele. 16.500 zu 9.000. Und auch Eishallen, 143 zu 79. Also es ist ja nicht so, als hätte die Slowakei irgendwie strukturell viel, viel bessere Voraussetzungen als Deutschland. Man muss einfach sagen, die werden besser ausgebildet. Das ist ja nicht die erste Niederlage auf dem Niveau. Und es ist auch nicht die erste Niederlage generell bei Jugendmannschaften. Am Wochenende gab es auch bei der U16 ein 1-4 gegen die Slowakei. Übrigens gab es auch ein 0-4 gegen Finnland. Und bei der U18 gab es ein 0-5 gegen Tschechien, 0-5 gegen Finnland. Also man muss ganz klar sagen, das deutsche Jugendeishockey hängt weiter hinter her, auch wenn in den letzten Jahrzehnten da ganz gute Schritte gemacht wurden, aber im Verhältnis zu den anderen Nationen, die eben auch Schritte gemacht haben, ist mir das noch deutlich zu wenig. Und wenn du nicht gerade das Glück hast, so eine goldene Generation zu haben mit Schütze, Seider, Peterka, bla bla bla, bist du einfach selbst gegen solche Mannschaften, nicht mal gegen die absoluten Top-Nationen, selbst gegen solche Mannschaften chancenlos. Und das geht meiner Meinung nach nicht.
Ich gebe dir nicht uneingeschränkt recht, weil ich trotzdem finde, sie haben sich dann im zweiten, dritten Drittel gesteigert. Und haben im dritten Drittel wirklich super Chancen gehabt. Die hätten dann nochmal ausgleichen.
So noch?
Das ist halt die Frage. Ne? Also welches war das wahre Gesicht der deutschen Mannschaft? Ich hätte einfach gern beide auf ihrem besten Niveau gesehen. Und das war in dem Spiel eigentlich nie so. Ne? Im ersten Drittel oder sag ich mal die ersten zwei Drittel oder die erste Hälfte des Spiels spielt zwar die Slowakei besser. Und logisch, dann haben die halt auch mit 3-0 irgendwann geführt. Dann spielen sie natürlich anders, dann spielen sie nicht mehr nach vorne. Dann kommt Deutschland rein. Fand ich jetzt von der Slowakei dann aber auch nicht so stark, dass man sich dann diese Chancen einfängt. Und da hätte Deutschland sogar gut und gerne ausgleichen können.
Trotzdem, wenn diese dummen Strafen am Ende nicht kommen, ne? Da hat eigentlich eine richtig krasse Druckphase der deutschen Mannschaft. Da kriegst du halt zwei Strafen innerhalb von einer Minute oder was, bis dann 3-5 Unterzahl. Und dann, ja, da war es halt vorbei. Gebe ich dir recht, letzte Drittel war gut. Aber bis dahin war mir das viel, viel, viel zu schlecht.
Interessanter Call auch gegen Lenny Boos. Ja, als er den Gegenspieler im Gesicht trifft, obwohl er eigentlich gerade diesen Follow-Through macht, also bei einem Schuss, aber er hat den Puck halt nicht unter Kontrolle. Das ist echt eine schwierige Regel. Ich habe mir noch mal ein paar Videos auch aus der NHL zum Beispiel angesehen. Das heißt ja, du willst ja verhindern, dass jemand irgendwie wild nach der Scheibe schlägt. Also diesen Wild Swing, das war es von Boos nicht. Andererseits hat er halt auch den Puck nicht geführt in dem Moment. Er hat eben dann die 2+2 bekommen. Die hat Deutschland wehgetan, gerade in der Phase rein, wo sie eigentlich ganz gut gespielt haben. Hin und her gedreht. Man muss sagen, bei der Slowakei in den letzten Jahren sind Topspiele rausgekommen mit Slavkovski, mit Nemec, mit Meža, letzten Jahre Dvorsky noch gespielt, Pekacik. Die sind alle nicht mehr da. Also insofern ist das eine Mannschaft mit 6 Spielern nur bei der Slowakei, die letztes Jahr auch schon mit dabei sind. Ist es eine Mannschaft, die du eigentlich schlagen oder zumindest die du an den Rand einer Niederlage bringen solltest?
Ja,
also irgendwie in Richtung. Vor allem der Punkt ist,
du kannst nicht so unterlegen sein.
Genau, wenn wir ein bisschen vorausschauen, so wie sich die Schweiz momentan präsentiert bei diesem Turnier, wird das echt nochmal ein ganz heißer Tanz am Dienstag. Da ist nämlich dann das Endspiel ums Viertelfinale. Dann musst du die Schweiz schlagen und selbst wenn du sie schlägst, bist du noch im Viertelfinale, weil die Schweizer noch gegen die Slowakei spielen. Und so wie die auftreten, kann ich mir auch vorstellen, dass die nochmal Punkte holen dann gegen die Slowakei. Weil man muss sagen, die Schweiz nur 1-2 gegen die USA, nur 2-4 gegen Schweden, das sind absolute Tops dann. Die, in Anführungsstrichen, die Kleinen gegen die Top-Nationen, haben wir schon ein paar gute Ergebnisse gehabt. Auch von Lettland, die letztes Jahr ja Kanada geschlagen haben und ich glaube ein exakten Jahr später jetzt eben nur 1-2 nach Verlängerung verloren haben gegen die Kanadier. Also das ist schon ganz cool. Das setzt sich so ein bisschen fort. Das ist so ein Trend, dass sich die kleineren in Anführungsstrichen gegen die Top-Nationen eigentlich ganz gut aus der Affäre ziehen.
Absolut. Und die Deutschen fehlen da halt in dieser Aufzählung, wo man sagen muss, die Letten haben jetzt auch ein 0-8 gegen Finnland kassiert.
Hast du das gesehen? Finnland 8 Tore, Lettland 7 Schüsse aufs Tor. Also das war dann wieder sehr, sehr deutlich.
Geil, ne? Ja, das war schon stark, muss man sagen. Aber du hast recht, also es gibt durchaus kleinere Nationen, die da enger dran sind. Ne? Vielleicht sind die Schweden auch noch nicht so im Flow, wie wir dachten. Sie haben ja auch ihr erstes Spiel gegen die Slowakei nicht so wirklich souverän gewonnen. Das gab es, glaube ich, nur ein 3-2. Deswegen abwarten. Auch die Amerikaner waren gegen Deutschland jetzt nicht so der haushoch überlegene, ich würde eigentlich gerade sagen Favorit, aber doch, ja, kann man so lassen. Aber machen wir was anderes. Was machen wir denn aus Kanada-Tschechien? Also natürlich mit der Vorgeschichte, dass die Tschechen die Kanadier letztes Jahr rausgehauen haben durch dieses Tor in der letzten Minute. Und jetzt haben die Kanadier sich natürlich überlegt, wir machen da ein paar Mindgames. Ne? Ich hatte ja schon in einer Podcast darüber erzählt, dass sie da so mal beim Aufwärmen so über die Mittellinie gefahren sind und dann mal so den Ellbogen so rausstehen lassen und einen berühren. Aber jetzt kam ja noch hinzu, dass es nach dem Spiel dann noch nicht mal einen Handschlag gab. Und ich frage mich ehrlich gesagt, was soll das denn? Also haben die Tschechen irgendwas verbrochen, abgesehen davon, dass sie letztes Jahr gegen die Kanadier gewonnen haben? Oder ist da noch irgendwas vorgefallen, was ich jetzt irgendwie nicht am Schirm habe? Also ich finde es ein bisschen strange, ehrlich gesagt.
Also ich finde, dass er auch geil an diesem Turnier. Also Handshake dann verweigern finde ich nicht geil. Und da hat ja Porter Matone, der Kapitän der Kanadier, auch gesagt, das nimmt er auf sich. Das war auch ein bisschen auf seinem Mist gewachsen. Und er bereut es auch. Und sie haben sich ja dann auch entschuldigt. Das finde ich nicht gut. Aber dass es so ein bisschen hitzig ist, ja, so diese Mindgames, so ein kleiner Rempler vielleicht beim Aufwärmen. Erinnere dich noch vor ein paar Jahren, wie die USA ihre Tore gefeiert haben gegen Schweden, weil es da ja diese Rivalität schon gab, die über die U18 gewachsen ist bis zur U20, als dann Schweden nochmal die USA geschlagen hat und die USA dann bei der U20-Weltmeisterschaft sich revanchiert haben. Ich finde das auch ganz cool und lass nicht vergessen, das sind Teenager. Also die spielen gut Eishockey. Aber ich finde doch ganz gut, dass die noch nicht so geschliffen sind und dass da alles so gentleman-like über die Bühne geht, sondern dass die noch vielleicht mal so ein bisschen mehr Charakter zeigen und vielleicht auch mal einen raushauen. Dieses Interview da von Lewandowski, als er dann zwischenzeitlich mal Tobi Abstreiter bei Magenta Sport, also Tobi Abstreiter mal kurz fragen muss, was ist nochmal das Ziel und solche Sachen. Einfach, weil das also nicht so glatt ist, ja. Also, dass die sich trotzdem trotzdem sportlich bleiben sollen, gar keine Frage, das müssten die jetzt auch schon wissen. Aber dass es da Rivalitäten gibt, das macht doch auch das Turnier ein bisschen aus, oder nicht?
Total. Und ich gebe dir auch recht damit, dass es schön ist, dass nicht alles so glatt ist. Aber du willst mir nicht erzählen, dass es daran liegt, dass die irgendwie noch jünger sind, dass die sich nicht die Hand geben können nach dem Spielen. Also das lernt man doch schon bei den Bambini.
Keine Ausrede, auf gar keinen Fall. Aber die sind halt eben noch am Anfang der Karriere. Das vergisst man eben immer wieder, wenn man diese Spiele schaut, weil die schon so gut spielen, dass das halt einfach noch Teenager sind.
Ja, guck mal ganz kurz mal, top für mich bisher die Finnen. Also nicht nur gab es jetzt ja das 8-0 gegen Lettland, sondern gab es vorher auch ein 6-2 gegen Dänemark. Natürlich sind auch die beiden schwächsten Teams. Warten wir erstmal ab, wie die gegen Kanada und Tschechien spielen. Aber bisher lässt sich das gut an bei den Finnen und floppt natürlich die Dänen. 2-6 gegen Finnland schon erwähnt. Und dann folgte noch ein 2-7 gegen Tschechien. Zugegeben auch zwei starke Gegner, aber ob man da 13 Tore kassieren muss, weiß ich auch nicht.
Wäre, wenn es Deutschland nicht ins Viertelfinale schafft, sehr wahrscheinlich dann der Gegner in einem möglichen Relegationsspiel. Wir bleiben noch im Konjunktiv und wenn du gerade die Finnen angesprochen hast, hey, was fürs Herz. Petteri Rimpinen, schaut euch das an, bei Instagram habe ich es gesehen, schaut euch ein Spiel der Finnen an, die Schoner oder insgesamt die Ausrüstung, ein absoluter Traum, das ist so eine Mondlandschaft irgendwie so auf den Schonern, so Krater, so Gipfel und dann hat er den Mond auch auf den Blockern, auch die Fangern in den Design gestaltet, also ich glaube, das ist wirklich die geilste Ausrüstung, die geilste Torwart-Ausrüstung, die ich je gesehen habe.
Ist halt der Außerirdische, ne? War letztes Jahr schon überragend und dieses Jahr auch nicht ganz so schlecht unterwegs bisher. Ja. Also, so, komm, rüber NHL. Da machen wir aber kurz, weil da wurde über Weihnachten ja nicht gespielt. Da haben wir nicht ganz so viel. Aber wir fangen mal mit einem deutschen Spieler an, nämlich mit Moritz Seider. Der schießt das Siegtor heute Nacht für die Detroit Red Wings gegen die Toronto Maple Leafs 3-2 in der Verlängerung. Und Detroit hat jetzt 9 der letzten 12 gewonnen. Da geht's richtig rund. Erster in der Atlantic Division, Zweiter im Osten. Das sieht richtig gut aus. Andererseits nicht übertreiben, denn es bleibt sehr eng alles. Sie haben trotzdem die Red Wings, obwohl sie Zweiter sind im Osten, haben sie gerade mal 7 Punkte Vorsprung auf Platz 9 und sie haben teilweise bis zu 3 Spiele schon mehr gemacht als die Konkurrenz. Das heißt, wenn die anderen ihre Spiele nachholen und dann natürlich untereinander muss ja immer irgendjemand gewinnen, dann könnten die Red Wings auch wieder ein bisschen durchgereicht werden. Trotzdem als Zwischenfazit so zum Jahresende kann sich das, glaube ich, sehen lassen.
Bleiben wir in der Division mit Buffalo. Aktuell auf dem 9. Platz, 8 Siege in Serie, zuletzt 4-1 gegen Boston gewonnen, in diesen 8 Spielen nur 2-mal mehr als 2 Gegentore und ich frag dich, ist das jetzt wirklich so ein bisschen Hoffnung, auch für die Sabres-Fans oder ist das so klassisch Buffalo, die werden jetzt ein bisschen angefüttert, ja, nachdem das wirklich ja die Franchise ist, die am längsten nicht in den Playoffs war, die Jets sind noch ein Jahr länger nicht, die New York Jets im Football, aber egal, beim Eishockey, seit 2011 lieber in den Playoffs, jetzt gewinnen sie 8 in Serie, die Fans denken, oh, is this the year und dann gibt's wieder Niederlagenserie und so klassisch Buffalo, ich weiß es nicht.
Ja, ich frage mich natürlich, was auch irgendwie der GM-Wechsel damit zu tun hat. Eigentlich gab es ja seitdem keine großen Moves, aber irgendwie seitdem funktioniert es. Keine Ahnung, normalerweise hat Buffalo das ist ja andersrum, dass sie die ersten anderthalb Monate gut spielen, denken, oh, jetzt kommt's endlich und dann stürzen sie ab. Diesmal sind sie wieder schlecht gestartet, aber sind jetzt ganz gut drauf. Ist eigentlich auch die bessere Lösung, wenn man später in der Saison gut drauf ist. Aber also ab. Gucken wir mal nach Winnipeg, da sind wir beim Flop, die sind nämlich überhaupt nicht gut drauf. Ich meine, ja, Connor Hellebuyck ist zurück und alle haben sich gefreut. Erstes Spiel hat er direkt gewonnen gegen Washington, aber seitdem jetzt 5 Niederlagen in Folge. Wobei das natürlich auch in der Offensive liegt. 10 Tore nur in der Zeit. Und es gibt ja sogar schon Leute, die sagen, die Jets sollten jetzt mal alles einreißen. Ja, sie waren ja, waren sie letztes Jahr nicht sogar President's Trophy Sieger oder im Jahr davor? Also sind ja seit Jahren weit
letztes
oben
Jahr,
dabei.
Letztes Jahr die President's
letztes
Trophy.
Letztes Jahr, genau. Ja, ja. Sind ja immer oben dabei. In den Playoffs läuft es dann nicht so. Und jetzt gibt es echt Leute, die sagen, ey, komm, das bringt da alles nichts. Reißt die ganze Bude ein, bau neu auf. Aber wenn man so auf die Verträge guckt, Scheifele, Villari, Connor, Lowry, Pion, Kelly, Buck, die haben alle ellenlange Verträge und vor allem auch teure Verträge. Ob man da wirklich in der Lage wäre, die jetzt alle loszuwerden oder vernünftig zu tauschen, um da wieder neu aufzubauen, weiß ich nicht. Also ich sehe in Winnipeg ehrlich gesagt jetzt noch keinen Neuaufbau. Aber warten wir es mal ab. Mal sehen, wie die nächsten Wochen so laufen, ob dann vielleicht zur Deadline sogar der ein oder andere abgegeben wird.
Nochmal ein Flop, Nikita Kucherov, also wir haben ja schon viele starke Leistungen von Einzelspielern gesehen.
McDavid, top, oder? Ist kein Flop.
Nee, top, habe ich gesagt, ja, top. Ja, ja. McDavid jetzt in den letzten Wochen brutalst in Form, also Dezember ist überragend, McKinnon davor und jetzt Kucherov, 4 Tore in den letzten beiden Spielen, in Florida beim 4-2 und gegen Montreal beim 5-4. 49 Punkte in 34 Spielen, weiter in den Top 10 der Liga, Nikita Kucherov.
Ja, und der, wir müssen natürlich auch über die Mannschaft reden, gegen die Lightning jetzt 5-4 gewonnen haben, nämlich Montreal, diese junge Reihe mit Slavkovský, Kapan und Demidov. Ich meine, der eine ist 21, einer ist 22, einer ist 20 und die drehen einfach immer auf. Allein in den letzten beiden Spielen haben die zusammen 5 Tore geschossen, 3 davon Slavkovský, 2 davon Demidov, dazu noch jeweils diverse Assists und ja, also ich glaube, wenn die Reihe so ein paar Jahre zusammen bleibt und natürlich dann noch die ersten Reihe mit Caulfield und Suzuki und wenn da alles so rumläuft, ja, das könnte schon was werden in Montreal. Noch nicht dieses Jahr, bleiben wir locker, aber grundsätzlich kann da was passieren. Und nochmal ganz kurz, noch ein deutscher Spieler, Philipp Grubauer wieder stark. Also Seattle gewinnt erstens aktuell wieder relativ viele Spiele. Er war jetzt heute Nacht im Tor. 31 von 32 gehalten beim 4-1 gegen Philadelphia. 96,9 Fangquote und das letzte Spiel vor Weihnachten waren ja schon 40 von 41 gehalten. Da war er schon bei 97 Fangquote und insgesamt steht er jetzt bei 91,6 und unter 2,5 Gegentore. Also wie wir schon mal sagten, Philipp Grubauer spielt seine stärkste Saison seit Jahren. Mit Blick auf Olympia nicht ganz so verkehrt.
Dann schauen wir nochmal ganz kurz in 2 andere Ligen bzw. Wettbewerbe zum Spengler Cup und in die ECHL. Beim Spengler Cup toppt diese College-Auswahl. Ja, die US Collegiate Select schlagen beim Spengler Cup den HC Davos, also ein Profi-Team mit 5-3 und haben auch davor nur 2-3 gegen Team Canada gewonnen. Verloren. Ich finde das auch eine super Idee, diese College-Auswahl eben mit dazuzunehmen zum Spengler Cup. Ist ja ein Turnier mit über 100-jähriger Geschichte und zum ersten Mal so eine College-Auswahl mit dabei. Muss auch sagen, das sind große Talente, die Hälfte dieser Spieler schon in die NHL gedraftet. Aber eben noch Juniorenspieler und die schlagen ein Profiteam mit Davos, den aktuellen Tabellenführer in der Schweiz.
Dann müssen wir doch kurz in die ECHL gucken. Also ich weiß gar nicht, ist das ein Top, ist das ein Flop? Also erstmal ist es natürlich ein Top, dass es jetzt doch eine Einigung gibt. Wir hatten ja drüber gesprochen. Es gab einen Streik in der ECHL. Über Weihnachten sind die ganzen Spiele ausgefallen, weil die Spieler gesagt haben, es reicht uns jetzt langsam. Seit Januar haben wir keinen laufenden Tarifvertrag mehr und wir sind einfach generell unzufrieden mit dem, was hier passiert. Ne? Es geht um Reisen, gerade bei Back-to-Back-Spielen, dass da manche Teams irgendwie hunderte Kilometer reisen müssen, obwohl sie am Vorabend schon gespielt haben. Dann geht es auch um Sachen wie Ausrüstung. Denn wenn man so Spielern zuhört, erfährt man Sachen wie, dass es bei manchen Clubs nicht mal Customize Schläger und Helme gibt. Also nicht Schläger und Helme, die wirklich auf die Spieler zugeschnitten sind, sondern da gibt es halt irgendwie so 3 Standardmodelle und dann heißt es, friss oder stirb. Entweder du nimmst die oder du bist halt raus. Oder was heißt raus? Oder du kaufst dir halt eigene Sachen. Und dann gibt es auch so andere Sachen, dass bei dieser Streikandrohung der Spieler dann die Liga gesagt hat, ja, wenn ihr streikt, dann verliert ihr eure Wohnung, dann verliert ihr eure Arbeitsplätze und vor allen Dingen, wenn du ein ausländischer Spieler bist, verlierst du auch dann auch deine Aufenthaltsgenehmigung. Also die Liga hat da extremen Druck aufgebaut auf die Spieler, was meiner Meinung nach überhaupt nicht geht. Und dann reden wir auch darüber, dass es da auch diese 2-wöchige Kündigungsfrist gibt. Also man hat als ECHL-Spieler überhaupt keine Sicherheit, was den Arbeitsplatz angeht. Der Verein kann einfach heute auf morgen sagen, so, du bist raus, dann kriegst du noch 2 Wochen Gehalt und dann ist Feierabend. Und die Jungs verdienen ja nicht so viel. Also die Zustände in der ECHL sind wirklich unhaltbar, ehrlich gesagt. Gerade dafür, dass es ja irgendwie auch Teil dieses Milliarden-Business NHL ist. Ja, sind teilweise eigene Vereine, ist eine eigene Liga, aber die ist ja mit der NHL verbunden. Und ich finde, das geht alles gar nicht. Das ist natürlich ein absoluter Flop, was da abgeht. Zumindest top. Jetzt gibt es halt einen neuen Vertrag, der
ist noch nicht so im Detail bekannt. Das will die ECHL die Tage machen. Zumindest haben die Spieler ja aber auch erstmal zugestimmt. Das ist ja nicht ganz schlecht. Und ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass da wirklich Druck gemacht wurde, weil auch die NHLPA, die ja eigentlich nicht für diese Spieler zuständig ist, sich da eingeschaltet hat. Dann gab es großes Medienaufkommen. Ich glaube, das hat den Druck dann auf die ECHL schon erhöht. Und deshalb, ja, ich würde sagen, ist dann schon eher ein Top, dass es jetzt eine Einigung gibt. Aber die grundsätzlichen Zustände sind natürlich trotzdem eher ein Flop.
Okay, gehen wir mal rüber in die PWHL. Was machen wir denn aus diesem Monster-Check? Also, ne, bei den Männern würde das natürlich total abgefeiert werden. Aber Frau Tjelova hat Sarah Filly aber mal richtig aus dem Leben gehauen. Und ja, Checks sind jetzt erlaubt, ist auch gut so, sagen alle Spielerinnen, sagen alle, die sich das angucken. Aber das war ja schon wirklich ein Open-Ice-Hit, voll vor die Birne, ne? Also so kurz vor Olympia für Frau Filly hier vielleicht auch nicht so doll, ne?
Nee, und also halt so ein Check, den wir auch bei den Männern dann öfter mal sehen, wenn, also da kam ein Pass hinten raus und Filly hat so ein bisschen noch nach der Scheibe geschaut, nach unten, und Tjelova wollte sie halt Open-Ice erwischen und erwischt sie halt dann voll eben am Kopf. Insofern, jetzt, da die Checks eingeführt worden sind, haben wir natürlich auch bei den Frauen dann immer wieder das Thema, dass wir auch über überharte Checks dann sprechen müssen. Und das war ein überharter und der ging gegen den Kopf. Und da sehe ich auch nicht die Ausrede, dass der Filier vielleicht den Kopf so ein bisschen unten hatte.
Habe ich aber in den Kommentaren gelesen. Ja, die harten Eishockey-Dudes, ja, die sagen Clean Hit, was will die denn?
Heads up.
Ja, ja. Wobei, was mich ein bisschen wundert, dass die harten Eishockey-Dudes dann nicht gefordert haben, dass dann die andere Mannschaft der direkt auf die Fresse haut. Das ist natürlich dann nicht erlaubt bei den Frauen. Also das ist ein bisschen das Problem jetzt, ne? Weil du brauchst natürlich das Policing. Also bitte, PWHL, führt Faustkämpfe ein. Oder am besten haut euch mit den Schlägern direkt ins Gesicht. Das finde ich noch geiler eigentlich.
Ein Top haben wir auch noch aus der PWHL, nämlich Erin Frankel. Die hat zwar jetzt verloren mit Boston gegen Ottawa 2-3 nach Penaltyschießen, aber können wir insgesamt auf ihre Statistiken schauen, und die wird ja auch eine große Rolle dann bei Olympia spielen als Torhüterin der USA. Jetzt im Spiel gegen Ottawa wieder mit 30 Saves in dieser Saison in 7 Spielen, nur einmal mit einer Fangquote von unter 90%. 3 Shutouts schon für Frankel über die komplette Saison, 96,3% Fangquote und unter 1 Gegentor pro Spiel, 0,99.
Ja, eigentlich wollten wir auch die New York Sirens als Flop nehmen, weil die nämlich zuletzt alles verloren haben und lagen auch gestern Nacht schon wieder zurück im Heimspiel gegen Seattle. Haben es dann aber noch gedreht, 4-3 gewonnen. Deshalb ist Ottawa jetzt Tabellenletzter. Kurioserweise, Ottawa hat 3 Siege in Folge und ist Tabellenletzter. Aber gut, wenn du vorher alles verlierst, ist es nicht so einfach.
Das ist alles, was heute in die Tops und Flops des Eishockey-Wochenendes passt. Vielen Dank an Bernd Schwickerath.
Vielen Dank an die Düsseldorfer, an Christoph Fetzer
natürlich. Und wenn ihr schon bei Steady seid, dann wisst ihr ja, ihr kriegt diese Tops und Flops dann auch immer zur Mittagspause schon am Montag. Wenn ihr noch nicht bei Steady seid, dann
kommt da hin.
Genau, 30 Tage kostenlos testen, und dann habt ihr nämlich auch Dienstag bis Freitag immer mittags die 10 Minuten Eishockey. Ihr habt die Highlights der Eishockey-Woche in Textform in unserem Best of 7. Und ihr sorgt dafür, dass dieses Projekt weiter schön wächst. Eine schöne Woche mit viel, viel Eishockey. Heute Abend schon Deutschland gegen Schweden, U20-Weltmeisterschaft. Morgen dann Deutschland gegen die Schweiz. In der DL wird auch wieder gespielt. Also, die Themen gehen uns nicht aus. Eine tolle Zeit im Eishockey, und wir covern sie hier mit unserem Podcast.
Tschüss.